Willkommen zur 27. Folge der Weltenwanderer. Hallo.
Hallo.
Genau, bei mir ist wieder Andi. Es wurde sich letztens beim letzten Folge vom Schulsprecher, hat sich der Christoph darüber lustig gemacht, dass ich mich ja immer nicht vorstelle.
Ja.
Ja.
Stell dich mal vor.
Hallo, ich bin der Thomas. Muss ich mir einen Keks nehmen?
Ja.
Wir sind die anonymen Fantastikkonsumenten.
Und wie lange hast du schon ein Problem mit dem Konsum von Fantastik?
Oh, oh, das fing früh an. Ja. Ich habe gerade übrigens bei der Intro-Musik denke ich mir immer, ja, also zum Glück haben wir keinen, oder wir haben ja keinen YouTube-Kanal. Auf dem YouTube-Kanal bräuchtest du denn noch so ein Zeichentrick-Video, und ich hätte dann gerne ein Zeichentrick-Video, wie unsere Zeichentrick-Avatare durch so Portal-Portale hüpfen und dann immer durch verschiedene Welthintergründe rennen.
Also ich finde, allein dafür müssten wir jetzt einen YouTube-Kanal machen.
Ja, aber das muss ja auch jemand dann bauen. Und
ja. Irgendwen kriegen wir dafür sicher
bezahlt. It's pricey.
Ja, okay, das ist wahr.
Ja, und das ist dann in einer Kategorie, wo es dann irgendwann Business wird.
Okay.
Ja. Nebenbei müssen wir dann ja Werbung machen und so.
Du meinst für Dinge, damit wir unsere Videos monetarisieren können?
Ja, ja, oder Werbung außenrum und so. Und dann musst du immer gucken, was da außenrum ist und so.
Ja, okay.
Ja, so, naja, klar. Ne? Also das ist dann ein Businessmodell.
Mhm.
Und so.
Klingt anstrengend.
Ist es. Das ist ja, aber das sind ja auch so Businessmodelle, die ich schwierig finde, weil du dich so abhängig machst von einer Plattform.
Ja, das ist ja auch teilweise schon nach hinten losgegangen.
Ja, stell dir vor, dass wenn sämtliche Leute, die Bücher schreiben, abhängig von Verlagen wären, das wäre ja furchtbar.
Es gibt immerhin mehr als nur einen Verlag, das ist der Vorteil.
Das stimmt. Das ist, glaube ich, auch genau die Sache, oder? Also,
ja.
Ne? Wenn sie dich da rausschmeißen. Ich habe letztens. Ich habe letztens so eine Doku gesehen über so die Hochliteratur. Uwe Tellkamp, der ja irgendwie einen Buchpreis gekriegt hat und danach rechtsoffen eine Bemerkung rausgehauen hat und so. Ja, und sowas. Und dann habe ich da auch so ein bisschen den Hintergrund der Protagonisten mir angeguckt, und dann war halt auch so an der einen Stelle, ja, folgende Ex-DDR-Autorin, die halt auch den Absprung nicht geschafft hat, wurde hier bei Suhrkamp rausgeschmissen, und deswegen verlegt sie jetzt Hoffmann und Kampe. Ja, so, okay. Im Endeffekt verlegt dich so und so Bertelsmann, aber das wissen ja die wenigsten.
Ja, aber die machen da absichtlich anscheinend keine Absprachen oder so.
Ja, das ist vielleicht auch gut so. Ne? Konkurrenzdarstellung für 100.
Genau.
Ja, aber gut. Weil wir noch nicht aufgekauft wurden. Ich weiß auch nicht, welche Verlag sie kaufen würde. Oder so.
Crosscult oder so.
Ja, na, super, dann zahle ich den Server danach immer noch. Genau. Weil wir dabei sind, du hast einmal einen Dank.
Ja, genau, ich habe einen Dank, und zwar an Gastjunge, der direkt zum Tag des Erscheinens der Folge sie offensichtlich angehört und dann für so gut befunden hat, dass er mir Geld geschickt hat, was ich sehr nett fand, auf jeden Fall.
Ja. Okay. Na dann, los. Ich habe diese Folge, weil du das ja immer nicht vorher weißt, auf der Couch durchs Weltall genannt. Es ist, liebes Publikum, ich habe nächste Woche schriftliche Fachabiturprüfung, ich bin in dem Zustand. Auf der anderen Seite ist es ja nicht falsch. Ja?
Möchtest du sagen, dass die Leute immer sehr viel über ihre Gefühle reden in dieser Serie?
Nein. Aber hast du mal, also, liebes Publikum, Star Trek The Next Generation. Yes. Wir müssen es ja einmal richtig sagen.
Ja.
Hast du mal die Brücke gesehen?
Naja, da ist halt so ein Sessel wie in jeder Brücke.
Nein. Nein.
Das ist
ja nicht funktional, ja.
Okay.
Da fehlt ja vorne in der Mitte noch ein Couchtisch und das war's. Ja, und zwischen den Sitzplätzen haben sie schon so Couchtischkonsolen. Ja. Mhm. Und die Hälfte der Zeit irgendwie hast du das Gefühl, also TNG ist halt schon gediegener, ne?
Ja, also das ist definitiv nicht actionlastig.
Genau, also es ist weniger Gung-Ho und so. Ja.
Ja, immer beim TNG-Gucken habe ich immer Tabletop-Miniaturen angemalt, weil man gar nicht so viel hingucken muss. Man muss immer einmal gucken am Anfang einer Szene, wo die sich befinden und welche Charaktere gerade in der Szene sind. Und dann kann man wieder weggucken.
Ja, weil die halt meistens reden, ne?
Ja.
Weil man ja auch in der ersten Staffel gleich mal Tasha Yar entfernt hat, nachdem er festgestellt hat, nee, wir brauchen die nicht, weil wir haben ja Worf. Ja. Es gibt ein Trope mit Worf.
Ja.
Dass im Endeffekt Commander Worf ja jedes Mal einmal durch die Gegend geprügelt wird und durch die Gegend geschmissen wird, um zu zeigen, dass das Alien unheimlich böse und hart ist.
Ja, da gibt es diese eine Folge, wo Worf einen gebrochenen Arm hat und überhaupt nicht weiß, was das ist und wie man damit umgeht. ich glaube, war das Data oder irgendeine Version von Data oder so. Irgendwer hat Worf den Arm gebrochen, um zu zeigen, wie stark der Charakter ist.
Ja. Genau, das ist der Worf-Effekt.
Mhm.
Es gibt dann auch die Worf-Barrage, das ist dann, wenn man das 100-mal macht.
Ja, dann wird es irgendwann nicht mehr glaubwürdig, dass Worf so ein großartiger, cooler Charakter ist, weil er ständig auf die Fresse kriegt.
Ja. Genau, aber ja, wir kommen so und so heute noch ein paar schönen Tropes vorbei. Aber ja, also TNG in den 80ern, 90ern entstanden, noch unter der Leitung des Spiritus Rector, nämlich oder Halbspiritus Rector Roddenberry, der dann irgendwann im Lauf der Serie, glaube ich, auch verstorben ist. Ne? Also das ist irgendwie so.
Ich weiß gar nicht genau, wann der gestorben ist.
Ich gehe nachgucken.
Okay.
Aber ich glaube, also die Filme 91, genau, ist er verstorben. Und die Serie ging bis 94.
Mhm.
Ja. Und genau. Also er hat das halt dann auch noch so mitgeplant. Und es ist dann halt 80er, 90er. Und man hat als Captain Jean-Luc Picard den unheimlich englischen Patrick Stewart.
Der ein Franzose ist.
Ja. Was nie eine Rolle spielt, selbst in Star Trek Picard jetzt, ne? Es gibt dann immer Chateau Picard, aber Chateau Picard ist halt einfach nur in Frankreich und alle irgendwie so, ja. Also ist total weird. Ja, Jean-Luc, ja, ist halt so das eigentlich das der Captain-mäßige Gegenentwurf zu Kirk, ne? Bei Kirk hatten wir ja gesagt, wenn es weiblich ist, gräbt es an, wenn es feindlich ist, wirft einen Stein drauf. So ungefähr.
Ja, ne? Und jetzt ist halt, also bei Next Generation ist halt Riker derjenige, der die ganzen Frauen angräbt.
Ja.
Und Picard ist mehr so der redet.
Ja. Genau. Ja, Riker verlässt ja immer das Schiff, weil Picard im Endeffekt als Captain das Schiff nicht verlassen darf.
Mhm.
Eine Regel, an die nur er sich gehalten hat. Und das auch nicht immer. Ja, also Janeway so, ja, fuck this. Ja, von Sisko müssen wir dann ja irgendwie jetzt auch zeitnah reden. Sisko ist eher so, ja, gib mir mal dieses Kriegsschiff da.
Ja.
Ja, also wir werden dann gucken, aber ja, die Crew, können wir mal so, also wir haben Captain Picard, der jeden Konflikt dadurch lösen kann, dass er sich in die Mitte der Brücke stellt und redet.
Mhm. Ja. Manchmal hält er auch sehr hübsche Reden dabei.
Ja, also man merkt halt im Endeffekt Patrick Stewart an, dass er eine Ausbildung als Shakespeare Schauspieler hat, ne? Ja, so klassischer Shakespeare-Schauspieler. Mhm. Ja. Der hat ja, Patrick Stewart hat ja auch in diesem 1972er Meisterwerk von Dune mitgespielt.
Oh je.
Als Gurney Halleck.
Okay, das war mir nicht bewusst.
Wo er auch Sting mitspielt.
Okay, das, ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das mal gesehen habe, weil mein Vater ein sehr großer Dune-Fan war, ist. Aber ich habe keinerlei Erinnerung daran.
Ja, ich sehe schon, wir schauen uns das mal gemeinsam an.
Okay. Wir können einfach den neuen gucken, der ist gut.
Nee, wir gucken die im Vergleich, weil das ist so richtig schön, das hat miteinander nicht wirklich was zu tun.
Ja, okay, das ist wahr.
Okay, gehen wir die Crew weiter durch. Also es gibt einen Commander Riker. Commander Riker hat zwei wichtige Eigenschaften. Also wir können ja auch gleich noch hier so Tropes. Picard hat das Picard-Manöver.
Mhm.
Also es gibt eigentlich zwei Picard-Manöver.
Ja, das eine Picard-Manöver ist das Zurechtziehen des Oberteils, nachdem man aufgestanden ist.
Weil diese Uniformen Dreck sind. Und das andere PK-Manöver ist, man geht kurz auf Warp und warpt deine Gegner ran und schießt ihn dann aus nächster Distanz auf die Füße. und dann gibt's ja Riker, ne? Also der Ladiesmann, er spielt Saxophon und so weiter und so fort. Das Schönste ist ja, dass Riker in Lower Decks auftaucht. Ja, mhm. Diese Scott McFarlane-Sache. Und eigentlich ist er dort er selbst, ja. Er spielt, während er die USS Titan durch einen Kampf führt, spielte er auf der Brücke Saxophon, ja, so die Ecke, ja.
Ja, okay.
Und er kriegt dann ja irgendwann Counselor Troy ab.
Mhm.
Eine Position, die es bei Kirk nicht gab.
Also die ist halt sowas wie die Schiffspsychologin.
Ja. Ja, sie ist die Schiffspsychologin. Also technisch gesehen, glaube ich, die Schiffssozialpädagogin.
Ich weiß nicht, Sozialarbeiterin.
Ja, genau, die Schiffssozialarbeiterin. Deswegen hat sie einen Stuhl neben dem Captain. Und das
Was ja auch wichtig ist, wenn man irgendwie die ganze Zeit Konflikte durch Reden löst, dann solltest du einen Sozialarbeiter dabei haben, ist halt so.
Genau, und besonders wichtig ist, dass du eine Sozialarbeiterin hast, die eigentlich Empathin ist, aber dann grundsätzlich, wenn du es brauchst, nichts herausfindet.
ja, das war, sie sagt sehr oft diesen Satz, dass sie irgendwie nichts von dem und dem empfangen kann und so.
Ja. So, ja, aber ja, Counselor Troy, gehen wir weiter. Wollen wir nach oben oder nach unten gehen?
Das ist mir egal. Ich wette, du hast eine Liste und du kannst einfach.
Nee, ich stelle mir jetzt einfach die Brücke vor. Aber wir gehen erst nach oben, weil nach unten ist lustiger. hinter den dreien, die da so auf ihren Sesseln rumfläzen. Ja. Ich finde ja übrigens, dass die Brücke wurde ja zwischendrin auch mal umgebaut. Ne? Da gibt es dann immer dieses Ding mit, es gibt unterschiedliche Brückenmodule. Ja. Und Picard hatte in den ersten beiden Staffeln an seinem Stuhl noch so Klappkonsolen und dann haben sie ihm später einfach so Dinger hingemacht, ja.
So Dinger.
Ja, das war dann offen. Und ich finde ja die Klappkonsole viel, viel schöner. Aber gut, ja. Und dahinter ist dann so ein riesengroßer Bogen, ne? Das ist ja so eine Rampe.
Ja.
Und da steht Commander Worf, damit er auch, wenn das Raumschiff getroffen wird, durch den Worf-Effekt erstmal durch die Gegend geworfen wird.
Ach, deshalb heißt das Worf.
Das ist der Worf-Effekt.
Der Werf-Effekt, okay.
Ja, das ist der Worf-Effekt. Ja, genau. Also Commander Worf, früher stand da dann ja Denise Crosby kurzzeitig als Tasha Yar und weil Worf war ja irgendwie erst am Anfang, hat ja Ops gehabt und Commander Data war irgendwas und dann haben sie ja diese Rochade gemacht und Worf war dann Security-Chef.
Mhm.
Genau.
Nee, Waffenoffizier.
Beides.
Ja, stimmt.
Und das Interessante ist, dass Worf sehr oft sagt, wir sollten jetzt wirklich die Schilde hochmachen, ja. Und gerade weil in TNG sie sehr oft sagen, nö. Ja. Und das dann immer schief geht oder so. Also es war ganz interessant. Ich habe das letztens irgendwie so eine Besprechung der ersten Folgen von Strange New Worlds, was ja diese Captain Pike vor Picard neue Serie ist. Mhm. Empfehlung im Übrigen. Ja. Und nachdem Paramount aktuell kein Geld von mir dafür haben möchte, kriegen sie auch keins. Ja, also du kriegst es halt einfach nicht in Deutschland. Das ist total super.
Ach so, ja, ja. Okay. Ja.
Und da ist es so, da die haben eine neue Security-Chefin und die neue Security-Chefin sagt in der ersten Folge, hier stinkt was, wir sollten die Schilde hochnehmen. Und Pike dreht sich nur um, okay, Schilde hoch, Schilde sind oben, 5 Minuten später, Einschläge im Schild. Und er so, guter Call. Ja, Picard, nein, wir sind ja friedlich. Ja. Leichter Hüllenschaden, Raise Shields. Ja, genau, Worf. Hinter Worf sitzt regelmäßig Jordi LaForge, der ja eigentlich dann Ingenieur ist und unten im Maschinenraum ist, weil da gibt es ja so eine Maschinenkonsole, damit Jordi da hinten rumstehen kann und wichtig aussieht. Mhm. Ja, da sind ja noch so vier Konsolen. Und vorne hast du dann Ops mit Commander Data, der so ein eigenes, der im Endeffekt eine eigene Storyline ist, ne? Also Data, KI, die Suche nach der Menschlichkeit und so ist ja eine so eine große Storyline.
Ja, das ist wahr.
Ja. Wie er dann irgendwann sein Gefühlschip kriegt und dann unkontrolliert anfängt zu lachen und so.
Ja, das ist so schrecklich, diese Folge, wo der das erste Mal diesen Gefühlschip hat und dann irgendwie gehen die auf eine Außenmission, glaube ich, in Borgschiff oder so. Auf jeden Fall irgendwo, wo es
cool ist. Und er hat Angst.
Und er hat Angst und er fängt so an zu erzählen, wie er sich fühlt. Und dann ist es immer so, Data, macht deinen Chip aus.
Macht den Chip aus und guckt so, besser. Also, wir haben übrigens das Riker-Manöver vergessen.
Was ist das Riker-Manöver?
Dass du dich auf einen Stuhl setzt, indem du dein Bein über die Lehne hebst.
Ach ja, stimmt.
Ja, und irgendwie hatte Donovan Frakes auch irgendwie Probleme mit den Knien und so. Und deswegen stützt sich Riker immer auf den Konsolen ab.
Ach so, ich dachte immer, das ist so ein Power-Move.
Ja, danach sieht's aus, aber ja. Mhm. Genau, und dann haben wir auf der anderen Seite der Brücke Fan-Favorite.
Oh, ja.
Wesley Crusher.
Wesley.
Der dann irgendwann mal durch Rolarin ersetzt wird, die irgendwie so eine Nebenrolle hat. Und nicht so wirklich wichtig ist. Ja, aber Wesley war ja relativ lang dabei und auch von allen gehasst, inklusive Will Wheaton.
Ja, ich meine, Wesley ist einfach so nervig und besserwisserisch. Und
ja, am Ende von Picard, zweite Staffel, liebes Publikum, Spoiler, jetzt springen, taucht ja Wesley als Traveler nochmal auf. Der ist dann ja mit diesem Alien, mit diesem Reise-Alien irgendwann einfach mitgegangen.
Ja, der hat sich jetzt nicht zu einem höheren Wesen entwickelt oder so.
Ja, was ich super finde, und es taucht dann vor allen Dingen Will Wheaton mit diesem Shit-Eating Will Wheaton-Grin auf, ja. Also es ist sehr cool. Aber genau, und dann fehlt uns noch natürlich Frau Doktor, ja. Beverly Crusher, irgendwie für eine oder zwei Staffeln ersetzt durch Frau Dr. Pulanski, wo es nicht,
ja.
Das hat dann irgendwie nicht funktioniert und dann.
Ich fand die cool. Ich fand Pulanski richtig cool. Die war ja so komplett humorlos.
Ja, oder sehr, sehr ironisch, ne? Und so. Aber die, ich fand die auch nicht schlecht, ne? Aber irgendwie haben sie dann Dr. Crusher wieder, ne? Die Mama von Wesley. Genau. Und dann hat man halt so ein regelmäßiges Ensemble an irgendwelchen Aliens, die sich hauptsächlich durch die Kopfprothesen unterscheiden. Ja. Haben wir irgendwie ihn vergessen? Nö, ne? Das war's.
Ja, das waren auf jeden Fall die wichtigsten.
Genau. Ach doch, nee, Whoopi Goldberg. Geine.
Ja, natürlich. Die genau. Ist natürlich sehr wichtig. Die Bar macht.
Genau, 10 vorne. Die dann immer die Whoopi Goldberg Epiphany Speech macht, ne? Also, so dieses, ne, wo dann Worf da sitzt mit seinem Pflaumensaft und sie zu ihm sagt, ja, irgendwie Dinge. Genau, Worf hat dann irgendwann noch ein Kind. Ja, Miles O'Brien taucht ja dann schon relativ früh irgendwie so als Recurring Character auf.
Ja.
Der Transporter Chief und seine Frau Keiko.
Seine Frau ist schrecklich.
Ich habe letztens so ein YouTube-Video gesehen, wo drin steht, warum seine Frau nicht so schrecklich ist und warum man irgendwie.
Ich weiß nicht, also keine Ahnung, also, sie kann wahrscheinlich nichts dafür, dass sie schrecklich ist. Aber sie versucht halt so auf einem Schiff, auf dem die ganze Zeit irgendwie absurdes Zeug passiert, versucht sie so ein durchschnittliches Leben zu führen und es funktioniert einfach nicht, es passt nicht zusammen.
Ich weiß, also wir wissen ja nicht, wie viel Downtime zwischen dem absurden Zeug ist, ja?
Naja, eine Woche oder so, keine Ahnung.
Ja, für uns. Du musst ja die Sternendaten auseinanderfieseln, ja? Das ist ja nicht die Lindenstraße, dass das immer donnerstags stattfindet.
Ich kann keine Sterndaten lesen.
Ich auch nicht. Ja. Ja, also es ist Star Trek The Next Generation ist auf jeden Fall noch sehr Monster der Woche mäßig. Ne? Hinten raus gibt es so ein paar Arcs. Ich habe jetzt die Arcs auch aufgeschrieben. Also wir haben so ein paar Recurring Characters. Ne? Der große Recurring Character ist Q.
Ja.
Ja. Den man einfach nur dafür lieben muss, dass er wirklich Picard so richtig auf die Klöten geht. und Patrick Stewart und John Delancey haben halt auch eine absolute Chemie als Schauspieler. Das ist halt super, ja. So.
Ja, das ist halt nicht umsonst, werden die geschippt, die beiden.
Ja, naja, das ist ja, das ist jetzt schwierig nach Picard der zweiten Staffel.
Verdammt. Was ist passiert?
Liebes Publikum, Spoiler, ungefähr mindestens eine Minute. Ich mache hier keine Kapitelmarken rein, das könnt ihr voll vergessen. Wer das hier hört, ist aber schuld. Q stirbt.
Nein!
Doch.
Das geht aber gar nicht hier.
Ja, es ist ein absolut himmelschreiender Plot. Also so, ja. Weiß ich nicht, wenn wir genug Zeit haben, nachdem wir den Dune-Film geguckt haben, gucken wir auch noch die zweite Staffel Picard hinterher.
Okay. Ja.
Trinkst du?
Ich trinke nicht mehr.
Ja, vielleicht fängst du dann an.
Okay.
Ja, das weiß ich nicht. Ja, aber diese zweite Picard-Staffel, naja. Vielleicht kommen wir da irgendwie, vielleicht nochmal irgendwann dran vorbei. I didn't like it. Q führt auch zu weiteren interessanten Sachen. Nämlich den Borg.
Stimmt, das ist ja Q, der als erstes irgendwie einfach mal so einen Borg-Kubus hinversetzt.
Nee, andersrum, die Enterprise hinschleudert, genau.
Genau, die Enterprise wird in Richtung eines Borg-Kubus versetzt und Q ist so, übrigens, das sind so die Gefahren, denen ihr so begegnen könntet. Und dann werden sie wieder zurückversetzt und dann so, what the fuck?
Ja. Borg klingt schwedisch. ja, die großen bösen Gegner, wobei die Borg eigentlich erst so richtig mit Voyager so richtig cool geworden sind, ne?
Ja.
Mit Voyager und dann hier irgendwie mit dem einen, wie hieß denn der, Star Trek, der eine Star Trek-Film, First Contact, genau.
Ja.
Ne? Also das ist eigentlich cool. Wer auch wieder auftaucht, sind die Romulaner. Die waren eigentlich vorgesehen als die großen Big Bads und haben es dann nicht ganz so geschafft. Aber da gab es ja dann auch diese Storyline mit Spock und der Vereinigung der Romulaner und der Vulkanier und dass alles schief geht. Die Cardassianer tauchen das erste Mal auf. Ne, weil man dann ja mit Rolaren auf einmal Bajor und eine bajoranischen Charakter hat und die Cardassianer schon mal auftauchen. Da gibt es ja dann diese berühmte Folge, wo sie Picard festsetzen und er davon überzeugt werden soll, dass da statt 4 Lichter 5 Lichter sind.
Ja, das ist ein Meme.
Ja, oh, das ist schön. Dann such mal raus.
Okay, ich such das raus.
Genau, dann an Mr. Worf aufgehangen, die klingonische Thronfolge. Mhm. Ja, weil ja Picard ist ja dann irgendwie, wird dann so reingezogen und der Kaiser stirbt und dann gibt es Duras, den Bösen, und Gauron, der grundsätzlich die Augen aufreißt. Ja.
Der sieht immer so aus, als hätte er irgendwas super Schockierendes gesehen.
Ja, das hat er dann ja auch am Ende, aber dafür müssen wir über Deep Space Nine reden. Und das ist dann auch ganz interessant, ja, wie das alles zusammenhängt. Also
ich finde das ganz interessant mit den Klingonen, weil die waren ja bei der Originalserie, waren die halt noch so einfach so als Bösewichter da. Und diese ganze Sache mit die Klingonen sind so auf Ehre und so weiter, die kam, glaube ich, erst in Next Gen so richtig, wo man dann diese ganzen klingonischen Traditionen kennenlernt und
ja.
Worf hat, der sich halt mit seiner Herkunft auseinandersetzt und so weiter.
Ja, weil vorher hattest du ja keine Möglichkeit so richtig, ne? Da waren das waren halt so eine Kriegerrasse, ne? Ich glaube, das war auch nicht weiter ausgearbeitet, ne? Mhm. Und das war im Endeffekt, also und die Romulaner waren halt verschlagen, ja. ja, die Ferengi tauchen auch auf das erste Mal. Also im Endeffekt, ja. Wenn man, ich glaube, viele Leute denken, ja, die, also Original Star Trek ist der Ursprung, aber im Endeffekt ist es ein furchtbar Prequel, ja.
Ja, es sind schon sehr viele Konzepte, die dann für alle anderen Star Trek-Serien und Filme und so weiter wichtig waren, wurden halt in Next Generation erst entwickelt.
Ja, und man merkt es dann auch, wenn man irgendwie über Enterprise, dieses Prequel spricht, aber auch zum Beispiel über, auch wenn du dann Discovery dir anguckst, sie haben unheimliche Probleme, den Kanon rund um die Originalserie irgendwie halbwegs heile zu lassen.
Mhm.
Einfach, weil der Rest ist gut erzählt. Also TNG ist ein super Ausgangspunkt, um das Universum aufzumachen. Und die Filme um TNG herum sind auch ein guter Ausgangspunkt, dann da Dinge zu machen. Die Filme zur alten Enterprise, na gut, da ist ja dieser Arc drin mit Khan, Findus Bock, Wale, ja, das ist ja dieser Dreier-Arc, der da drin ist.
Die Wale.
Ja, rettet die Wale.
Ja, ich finde die.
Der Film mit den Walen ist so super. Das ist, ja. Ich finde den ja so super. Ja. Der ist super. Die Suche für Spock ist voll. Spoiler, liebes Publikum, wir reden da wahrscheinlich noch drüber. Die Suche für Spock ist eine Lebenszeitverschwendung von 90 Minuten.
Okay. Ja,
das Einzige, was bei der Suche für Spock geil ist, ist der Blick des Klingonen, während er auf den Countdown guckt. Und wer den Film noch nicht gesehen hat, dafür könnt ihr ihn angucken und den Rest braucht euch nicht angucken. Ja.
Gibt's sicher irgendwo auf YouTube so.
Genau, das ist.
Diesen Ausschnitt. Und ja, nur diesen Ausschnitt.
Ich weiß nicht, ob da reicht Stupid Klingon Looking at Countdown oder so. Auf jeden Fall, ja, also davon geht's im Endeffekt aus, ne? Du hast dann so Picard, das da rauskommt und so weiter. Ja, und selbst dann halt, wie gesagt, Star Trek Enterprise, das ja dann so die ganz frühe Anfangszeit zeigt. Ja, selbst da kommen sie dann im Endeffekt wieder ran und sagen, okay, wir müssen hier Konzepte, die es eigentlich erst seit TNG gibt, einführen, ne? Und wir müssen hier Dinge irgendwie so retconnen, weil da ist halt dieses die Original Series in der Mitte. Und jetzt gibt's ja diese Serie Strange New Worlds, die im Endeffekt diese Zeit vor, die Discovery hat ja auch so ein Stückchen vor Kirk angefangen und die Zeit direkt vor Kirk auf der Enterprise, das wird jetzt im Endeffekt da reingepackt und dann muss man da natürlich Anschlüsse finden und so. Aber es ist ganz, ganz spannend. Und ich finde, sie machen da aktuell wenigstens so lore-mäßig eine gute Arbeit, in Klammern. Ja, es war jetzt auch nicht so schwer. Star Wars, ja.
Ja, besser als Star Wars ist nicht so schwer, also in Bezug auf die neuen Filme.
Ja, also ich glaube auch Star Trek hat da gibt es irgendwie eine relativ übersichtliche Art, den Kanon zusammenzuhalten. Ja, also wenn man da auf Memory Alpha geht, ne, das ist halt irgendwie konsistent.
Ja, es ist auch, also ich habe das ja immer zum Lektorieren von Star Trek Romanen und Übersetzen und so verwendet. Das ist halt echt auch sehr schön dann immer angezeigt, was wo vorkommt und dann kann man das direkt nachgucken und so.
Ja. Und auch der Beta-Canon passt da irgendwie mit rein und so, ne? Und die haben ja, Star Trek hat ja zum Beispiel nicht jetzt wie Star Wars einfach mal das komplette Expanded Universe weggeschmissen oder so. Ja, das Einzige, was glaube ich nicht offiziell Kanon ist, ist die Animated Series, weil die sich dann noch mehr mit allem möglichen Kram widersprechen würde. Aber ansonsten geht es. Und die Klingonen sind ja zum Beispiel, also Worf ist ja auf der Enterprise und das geht überhaupt und die Klingonen und die ja und die Föderation sind ja nur so on good terms wegen Kittomer, ne? Weil ja TNG nach dem 6. Star Trek Film stattfindet, wo sie ja diese Kittomer Konferenz haben und am Anfang der Planet dieser Mond in die Luft fliegt. Also das ist schon geil, wenn man dann sich so anguckt, dass das alles halt eine Linie hat und dass das alles Sinn macht, ja? Ja, also
ja, das ist
bis 2009. Liebes Publikum, Teaser. Es gibt J.J. Abrams Star Trek Filme und wir wissen, was Andy von J.J. Abrams hält.
Aber die sind ja auch nicht wirklich Kanon, das ist das Schöne daran.
Nein, das ist eine separate Timeline.
Genau.
Ja.
Das genieße ich sehr an diesen Filmen, weil niemand muss sich für alle anderen Star Trek Medien mit diesen Filmen auseinandersetzen. Es ist so, ja, J.J. Abrams wollte halt seine Bewerbung machen, damit er Star Wars machen darf. Weil das sieht man ja sehr auch teilweise an den Bildern, die er in den Star Trek-Filmen verwendet hat. Der wollte halt eigentlich Star Wars machen. Hat das sozusagen als seine Bewerbung verwendet. Und dann wurde das wegignoriert.
Wusstest du, dass die Enterprise in dieser Kelvin-Timeline ich glaube, Faktor 4 größer ist als die echte Enterprise.
Das ist einfach nur so ein blöder Flex irgendwie.
Also das Tolle ist auch, dass wir heben uns das auf, aber nur kurz. Das Interieur von diesem Raumschiff macht keinen Sinn.
Ist nur dafür da, cool auszusehen.
Ja, da gibt es schwebende Turbolifte. Ja, also what the fuck. Aber gut. Zurück zu The Next Generation. Ich habe mir hier als Frage aufgeschrieben, wie sehr geht's da eigentlich nur um Picard?
In Next Generation?
Ja, also wie sehr ist es eine Soap Opera mit Picard?
Finde ich jetzt nicht so. Es ist eine Soap Opera mit der ganzen Brückencrew.
Okay, ja. Ja. Der kriegt ja dann auch irgendwann mal ein Romance Interest.
Ja, Beverly Crusher.
Nee. Mit Beverly spielen sie ja so ein bisschen Will They, Won't They? And They Won't.
Ja, okay.
Weil sie ja, ne, also er schleppt doch nicht die Frau vom besten Freund ab.
Ach, in den Romanen schon.
Ja, aber er hat ja hier Wasch, die Architektin.
Ja, okay.
Diese Archäologin, also die Archäologin, die immer alles klaut. Und die dann ein Tete-a-Tete mit Q hat in der wunderschönen Folge Cupid.
Ja, gut. Aber nur damit alle das wissen, in den Romanen ist er am Ende mit Beverly Crusher zusammen.
Ja, und im Picard nicht.
Das ist gut.
Moment, warum?
Ich weiß nicht, ich fand das irgendwie schwierig.
Ich finde das tatsächlich auch schwierig.
Also ich finde nicht, dass die zwei irgendwie gut zusammenpassen. So von ihren Persönlichkeiten her. Die haben dann auch noch ein Kind und dann sind die beide ja schon irgendwie 80 oder so.
Ja, das ist das Nächste. Und die haben ein Kind, das frei durch die Zeit reist. Und so. Es ist schwierig. Ja. Also, die haben dann noch ein extra Kind, also nicht nur Wesley.
Ja, nee, die haben nicht Wesley, die haben zusammen, die zeugen zusammen noch ein Kind.
Mit 80.
Keine Ahnung, ob es wirklich 80 ist, aber halt so, weißt du, nach, nach der Serie spielt es ja alles.
Ja, aber Beverly ist doch in der Serie schon irgendwie so Mitte 40, so vom Aussehen her.
Ja, das ist halt, das sind die Wunder der Zukunftstechnik
die,
oder
die
so.
Die hat doch einen 14-jährigen Sohn.
Tja.
Oder 12 oder 14 und so.
Naja, die kriegen dann halt wirklich irgendwie Jahre nach der Serie, kriegen die dann nochmal gemeinsam ein Kind.
Mhm.
In den Romanen.
Ja. Wir müssen noch über das Raumschiff reden.
Ja, okay.
Also über das Raumschiff reden. Ja, also plüschig, ne?
Plüschig. Du meinst, weil das aussieht wie ein Wohnzimmer.
Es ist ein Wohnzimmer. Es ist ja auch, die Enterprise D hat ja im Gegensatz dann irgendwie, also das erste ist, wir springen von der Enterprise A auf die Enterprise D, weil die Filme mit Kirk und so weiter kamen vorher, ne? Und dann hattest du halt irgendwie die echte Enterprise, die schrotten sie da ja dann irgendwo, ja.
Mhm.
Mehr verraten wir nicht. Und dann kriegen sie ja eine Enterprise A. Ja, weil anscheinend kann Kirk eine Enterprise in die Luft jagen, ohne dass. Ach nee, da gibt's ja dann diese schöne Stelle, wo sie ihn vom Admiral zum Captain degradieren, damit er weiterhin Raumschiffe kaputt fliegen kann.
Das sieht man, wo die Prioritäten liegen.
Ja. Genau. Und dann die Enterprise B. Oh, weißt du, wo die Enterprise B auftaucht?
Ich bin mir gerade gar nicht sicher.
Im Anspann von Star Trek Generations.
Aha.
Reden wir, wenn wir mit Generations reden. Das ist eine Excelsior-Klasse, die B. Die Enterprise C taucht genau einmal auf, nämlich in einer Next Generation-Folge, Yesterday's Enterprise, wo sie aus so einem Weltraumrift kommt. Und dann verändert sich die komplette Timeline und Tasha Yar ist auf einmal wieder da und alles ist hochmilitarisiert, weil der Föderations-Klingonenkrieg nicht geendet hat, weil irgendwie die Enterprise C da wichtig war. Und das ist eine Ambassador-Klasse, die wird da genau einmal gezeigt und am Ende der Folge schicken sie wieder zurück, damit die Timeline wieder stimmt und alle mit Friede und Freude wieder auf diesen Plüschsesseln durch die Gegend und so. Genau.
Ja, das Konzept von der Enterprise Day war ja auch, dass da irgendwie, glaube ich, erstmals Leute halt ihre Familien mitnehmen können. Deshalb halt auch die Wesley Crusher und die Frau von Chief O'Brien.
Genau, und seine Tochter und das hatte eine Schule und so. Also es war schon so, dies ist ein reines Forschungsschiff. Ja, wir sind hier ewig unterwegs, es ist plüschig, es ist angenehm, wir haben Holodecks.
Stimmt, das hatten sie ja vorher auch noch nicht.
Genau, das Holodeck ist natürlich total super, ne? Da gibt es ja diese Storyline mit Moriarty.
Mhm.
Weil, weißt du, wenn du zum Computer sagst, ich brauche jemanden, der Mr. Data ebenbürtig ist, dann erschafft der Computer erstmal jemanden mit einem eigenen Bewusstsein. Ja, das ist der Moment, wo ich als technikaffiner Mensch ja übrigens in den Computerkern gegangen wäre, eine Handgranate in die Mitte gestellt hätte und gesagt hätte, okay, wir fliegen jetzt per Hand zur nächsten Raumstation. Diesen Computer hätten wir nicht wieder gern. Das haben wir schon in 2001 Odyssee im Weltall gesehen, was mit sowas passiert. Jean, ja, ich kann dir leider nicht deinen Gefallen tun.
Öffne diese Tür, Computer. Ja, also die Sachen, die auf dem Holodeck passieren, hätten ja irgendwie eigentlich dazu führen müssen, dass Holodecks so aus Arbeitssicherheitsgründen einfach verboten werden.
Ja, das Tolle ist, Holodecks haben ja so ein Sicherheitsprogramm und das Erste, was gemacht, was immer grundsätzlich aus dramatischen Gründen passiert ist, es wird ausgeschaltet.
Ja. Also ich finde ja, was die Sternenflotte hätte machen sollen, wäre einfach alle Holodecks erstmal außer Funktion setzen und dann jemanden daran setzen, diese Sicherheitsprotokolle ausschaltbar zu machen. Das geht so nicht.
Ja.
Außer es gibt ja die eine Sache, wo Picard dann mit auf dem Holodeck Borg erschießt. Das war ziemlich gut.
Ja, aber das ist ein Film.
Stimmt, das ist ein Film.
Da gab es übrigens, das können wir uns aber auch aufheben, zu dem Film gibt es eine Analyse von einem Therapeuten oder einer Therapeutin, es ist eine Therapeutin, ja, und unter dem Thema Traumabewältigung.
Mhm.
Ja, also Picard litt ja sehr darunter, dass er zwischendrin mal kurz Locutus von Borg war, in einer sehr schönen Doppelfolge.
Ja, stimmt, das ist auch in der Serie und
ja.
nicht im Film.
Wo es dann auch ein Riker-Manöver gibt.
Ich finde, was ich vor allem irgendwie seltsam finde, ist, dass die Borg-Queen irgendwie so leicht auf Picard abgefahren ist in dieser Doppelfolge.
Nee, das war auch First Contact. In der Doppelfolge gab's die Borg-Queen gar nicht.
Verdammt, okay.
Die Borg-Queen ist eine spätere Erfindung ist eigentlich eine Erfindung aus Voyager. Und die gibt's nämlich eigentlich in TNG nicht. Okay. In TNG tragen die Borg auch noch so Spandex-Anzüge mit angeklebten Sachen.
Ach ja, wie willst du das sonst machen?
Naja, späterhin haben die so richtig coole Plasterrüstungen und so.
Ja, aber damals hatten die noch kein so ein Budget.
Wir hatten ja nix.
Genau,
was kann die Enterprise noch? Die Enterprise kann sich in eine Untertassensektion, wo man das ganze Personal mit Impulsantrieb im Weltall stranden lässt. Ja. Und in eine Kampfsektion, wo der Warp-Antrieb drin ist, damit sie besser explodiert und so weiter drin. Ist ja lustig, diese Kampfsektion hat oben in der Untertasse, in diesem Verbindungsstück, ist ein Torpedo, Photonentorpedowerfer und auf der anderen Seite ist auch oben noch ein Photonentorpedowerfer drauf, die ansonsten zu sind. Mhm. Ich habe das Manual gelesen.
Okay, ja, ich merk's.
Ja. Und dann gibt's ja die Kampfbrücke und da gibt's tatsächlich, ne, auch die Brücke auf der, die obere Brücke hat ja vier Türen, hat ja diese Türen-Alkoven, ne, oben links geht's in den Besprechungsraum, oben rechts ist der Turbolift, unten rechts ist so ein Turbolift und daneben ist ja Picards Ready Room, ja, oder seine Earl Grey Zapfstelle.
Sein Büro.
Ja.
Er macht da auch manchmal andere Dinge als Earl Grey.
Genau, er guckt auf diesem Display, das nur einen Knopf hat, auf irgendwelche Sachen.
Das ist ein Touchscreen, hast du schon mal von Touchscreens gehört?
Ich weiß es nicht. Und dann unten links, in der unteren linken Ecke, wenn man auf die Brücke guckt, und das benutzen sie halt genau zwei oder dreimal in der Serie, ist der Express-Turbolift zur Kampfbrücke.
Mhm.
Und dann gibt es die Kampfbrücke, die irgend so eine umgebaute Brücke aus irgendeinem dieser Filme ist, wo sie dann in total eng, ja, das trennen und so. Das ist ja der Test für Riker, ne? Also Picard, Riker kommt in dieser ersten Doppelfolge, Mission Farpoint, ne? So Q taucht in der ersten Hälfte der Folge auf und sagt, na dann mal gucken, ob ihr was drauf habt, das nächste wird ein großes Rätsel. Ja, und dann fliegen sie halt zu Farpoint und dann passieren da Dinge. Und Riker kommt an Bord und Picard sagt, ja, erster Auftrag an sie ist, koppeln sie mal die Untertassensektion wieder an, aber manuell.
Das ist nicht nett.
Das ist nicht nett, aber Riker kriegt das halt auch problemlos hin und zeigt damit, dass er unheimlich toll ist. Was noch nicht reicht, weil er muss auch erst einen Bart kriegen. Ja,
der Bart ist doch auch irgendwie ein TV-Trope.
Ja, to grow the beard.
Ja.
Ja, wenn die Serie gut wird. Das ist das Gegenteil von To Jump the Shark. Ja, ich werde beide verlinken. Ja. Und ja, also diese Teilungssache ist halt ganz nett, funktioniert nie, ne? Es ist komplett sinnlos. Ja. Und dann so, ja, ja, wir packen da halt die ganzen Familien rein und die Untertassensektion hat keinen Warp, also tummelt die da so durch die Gegend. Ja, weiß ich nicht. Du blubberst dann halt so mit so einem Kindergarten.
Ja, eigentlich wäre das sinnvoller, wenn die den Warp hätten, um dann wegzukommen.
Ja, aber keine Ahnung. Ja, die erste Enterprise soll angeblich auch eine Trennung gehabt haben, aber die funktionierte nur einmal. Also, ja. In der Untertasse ist noch was ganz Tolles drin. Ich habe ja das Tech-Manual gelesen und ich war so ein bisschen heartbroken, dass sie nie die Kohle dafür hatten. Und das gibt's auch bei Voyager. Und
ja.
It still makes me heartbroken. Unten in der Untertasse, auf dem untersten Deck, ist eine Kapitänsjacht.
Okay, das ist fancy.
Das ist so ein ovales Raumschiff anscheinend, also es sieht oval aus auf den Zeichnungen. das dann halt von da unten abdockt und das ist halt so ein großes Kapitän, ne, so ein fancy Kapitäns-Shuttle. Aber sie hatten halt nie die Kohle für die Teile.
Tja.
Ja.
Das ist schade.
Und die Voyager hat da unten irgendeinen Atmosphärenjet oder so. Also die hat da auch so ein größeres Raumschiff, das sie nie benutzen. Stattdessen bauen sie einen Delta Flyer. Wobei der Delta Flyer ist geile Scheiße.
Ja, der ist schon nicht schlecht, der ja. Delta Flyer.
Das ist hier komplett unrelated, aber wichtige Fragen für 100. Dann Noob-Klasse Runabout oder Delta Flyer?
Ich habe keine Ahnung. Ich habe also, da keine Meinung zu. Es tut mir so leid, aber ich habe keine große Meinung zu Star Trek-Schiffen. Außer es sind Klingonen- und Romulaner-Schiffe, die sind einfach hübsch.
Dieses, der romulanische Warbird ist ja absurd groß.
Ja.
In TNG. Der ist super. Liebes Publikum, Runabout oder Delta Flyer, bitte in die Kommentare. Ja. So, ja, also ansonsten weiß ich nicht. Charakterentwicklung gab es das erste Mal so richtig, ne? Also in die Original Series gab es keine Charakterentwicklung, aber zum Beispiel halt diese ganze Borg-Episode macht halt schon was mit Picard. Ja, Picard hat ja legendär Kinder gehasst und man merkt dann so über den Lauf der Serie, erduldet er sie immer mehr.
Ja, das gibt ja auch diese eine Folge, wo er mit so einer Gruppe Kinder
ja.
irgendwie feststeckt im Turbolift.
Weil sie ihn schon gerne quälen wollen.
Ja. Ja, das ist ja auch eine lustige Folge, muss ich ehrlich sagen.
Ja, und weißt du warum? Das sind die Gewinner des Captain Picard-Tags.
Ach ja, da.
Nee, das war so ein Science-Ding oder so.
Ja, das war irgendwie so ein Wissenschaftswettbewerb, glaube ich.
Genau, und dann haben sie Picard. Ja, wollte die natürlich irgendwie an Riker oder so abschmieren. Und weil sie alle Sadisten sind, haben gesagt, nee, die haben eine Tour mit dem Captain gewonnen. Wir können sie hier schon entbehren, Snicker, ja, so. Ja, machen sie das mal ruhig, weil das wussten natürlich alle, ja, also ich meine, er hat ja auch irgendwie Wesley ertragen und wir wissen nicht wie.
Ja, das ist echt ein Wunder.
Ja, also ich meine.
Aber es hat vielleicht damit zu tun, dass er dann keine Kinder mag, weil er dachte, alle sind so wie Wesley oder so.
Vielleicht, Wesley, was ist denn eigentlich das Problem mit Wesley? Er ist einfach ein unerträgender Smart-Ass, oder?
Ja, und der ist so, er nimmt so unverschämt viel Raum ein in der Geschichte, ohne dass das jetzt wirklich notwendig wäre.
Ist das eine Mary Sue?
So ein bisschen. Also ich habe schon das Gefühl, dass Wesley so ein bisschen Mary Sue-mäßig drauf ist. So. Ich weiß aber gar nicht von wem, also nicht von irgendjemandem, der diese Serie tatsächlich geschrieben hat, aber so, ich kann mir vorstellen, wenn so Teenager sich vorstellen würden, dass sie eine wichtige Rolle auf der Enterprise spielen, dann wären sie Wesley. Also sie würden natürlich selber denken, sie wären cooler als Wesley, aber das sind sie nicht.
Ja, ich glaube, es ist auch das Problem gewesen, dass du halt so einen relativ jungen Charakter, der relativ grundlos immer wieder der Held ist, ne?
Ja.
Und dann auch so absolut grundlos Dinge kann.
Ja, es ist so, er ist so nicht so angelegt, dass er irgendwas Sympathisches hätte. Er ist halt, wie gesagt, nervig und besserwisserisch und ist dann immer wieder der Held und wird dadurch in seiner Besserwisserischkeit irgendwie bestätigt. Und es gibt keinen Moment, wo er so einen emotionalen Moment hätte, wo er so greifbar und relatable wird, sondern er ist halt einfach nur nervig.
Ja, ich habe das TV-Trope dazu gefunden, da steht Creator's Pet.
Ah, okay.
Ja, also das war die Idee, dass das halt, und TV-Trope ist der Meinung, er ist halt ein nerviges Genius, ja, also.
Ja.
Was er auch überhaupt nicht nötig gewesen wäre, ja. Also, ich meine, die Idee, irgendwie einen jungen Menschen da auf die Bühne zu tun, aber er hat halt auch auf der Bühne, er hat auch auf der Brücke eigentlich nichts zu suchen gehabt, ja. Und ich meine, am Ende war der ja Con, der hat ja das Raumschiff geflogen. Ja.
Ja.
Ja, also das ist schon so ein bisschen.
Ja, es ist halt, ich weiß nicht, es wäre halt, denke ich, irgendwie netter gewesen, wenn du schon so einen jungen Charakter hast, dann jemanden zu haben, der sich auch mehr verhält wie so ein authentischer Teenager. Die sind auch nervig, aber die sind halt dann authentisch nervig. Aber Wesley ist halt irgendwie auch, ich glaube, eines der Probleme mit Wesley ist, dass er ein Teenager ist, der geschrieben wurde von erwachsenen Menschen, was ihn halt sehr unauthentisch macht.
Ja, vor allen Dingen von erwachsenen Menschen aus den 90ern. Ja.
Ja. Die einfach keine Ahnung haben, wie Teenager funktionieren.
Ja. Ja, also.
Was ist mit so einem Problem?
Das Schöne ist, Will Wheaton hasst ja Wesley auch.
Ja, also ich finde, Will Wheaton wiederum ist irgendwie ziemlich cool, nach allem, was ich so von ihm mitkriege.
Ja, na, Will Wheaton ist der macht ja mittlerweile tatsächlich so eine regelmäßige Star Trek Sendung für Paramount. Mhm. Wo er so mit dabei ist. Und ja, also finde ich vollkommen okay. Er hatte, glaube ich, schon lange seinen Frieden gefunden. Und auch lustigerweise, ich glaube, wenn man das heute guckt, in Hindsight, ist es alles nicht ganz so furchtbar.
Das kann schon sein, ja. Mhm. Aber ich meine, man hat das dann, man guckt das dann auch mit so einem gewissen Abstand und einer gewissen romantischen Verklärung.
Ja. Haben wir noch was?
Das ist eine gute Frage.
Worf finden wir beim nächsten Mal ja nochmal wieder, weil dann machen wir Deep Space Nine.
Mhm. Ich vergesse immer, dass Deep Space Nine vor Voyager kommt.
Die finden fast parallel statt, nur an unterschiedlichen Stellen der Galaxis. Ne?
Ja, okay.
Das ist doch total super, wenn du mit der Voyager dann zurückkommst. Was war hier eigentlich los? Ja, wir haben uns die ganze Zeit mit dem Gamma-Quadranten gebalgt. Ja, die Cardassianer wurden einmal in die Steinzeit zurückgebombt. So.
Was man halt so macht, ne?
Was man halt so macht. Ja. Den größten, gefährlichsten Geheimdienst des Universums, den Tal Shiar, gibt es nicht mehr.
Dumm Ups. Gelaufen.
Ja, den anderen großen Geheimdienst, den Obsidianischen Orden auch nicht. Und guck mal, irgendjemand hat hier in der Asservatenkammer dieses Eskortschiff gefunden. keine Werbung, liebes Publikum. Die Firma Blue Bricks, ne, hat ja jetzt ganz viele so Klemmbausteinmodelle. Ja, es gibt eine große. Es wird ein großes Deep Space Nine geben aus irgendwie 5000 Teilen. Ja.
Wie groß ist es dann irgendwie so mehr?
Ich weiß nicht. Das können wir ja nach der Sendung schnell nachschauen. Aber ich freue mich tatsächlich auf ein großes Modell der Defiant, weil das große Modell der Defiant kommt auf jeden Fall dann in diese Wohnung hier.
Mhm.
Ja. Weil es ist, it's cool ship. Ja. Oder wie Riker das in Star Trek First Contact sagt, tough little ship, und Worf, you think so?
Ich finde das schön, wie beleidigt Worf war.
Ja. Die Defiant wurde ja übrigens nur in diesem Film nicht zerstört, weil die Leute von Deep Space Nine gesagt haben, ey Leute, ne, wir haben da einen Plot. Ich könnte die nicht kaputt machen, wir brauchen die noch.
Ja, das ist schon wichtig.
Ja, so, ja, ihr könnt sie für ein Cameo haben, nein, das war's. Fand ich sehr spannend. Interessanterweise, also mir fällt gerade ein, dass The Next Generation ja auch so noch so ein paar Plottlöcher hatte, die nie erklärt wurden, ja. Aber
Beispiel?
Gab dann in der ersten Staffel gab es irgendwie so Aliens, die Sternenflotte unterwandert haben.
Ach ja.
Ja, die so Käfer.
die dann die ganzen Admiräle so übernommen hat.
Genau, und dann gab es diesen letzten, diesen einen Typen, der so grinsend da sitzt. Und das ist ganz interessant. Ich habe das dann letztens nochmal wieder geguckt, so ein paar die ersten paar Staffeln. Und den phasern sie voll weg. Also der explodiert dann, ja. Also so als physischer Effekt. Und ich dachte mir so, okay. Didn't see that coming. Ja. Und so. Ansonsten. Ja, die Art, wie Tasha Yar umgebracht wird, wird nur durch die Art getopft, wie James Kirk aus dem Leben scheitert.
Wieso? Ja. Kirk ist doch angemessen gestorben, oder?
They dropped the bridge on him.
Ja, warum nicht?
Jetzt muss ich den Trope auch noch raussuchen.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass das ein Trope ist.
Ja.
Aber ich fand das eigentlich, also bei Kirk, aber ich mag Kirk auch nicht. Also
man merkt es gar nicht. Man merkt es gar nicht, ja, dass du ihn nicht vermisst.
Tja.
Wobei, es gibt ja mehrere Kirks, ne?
Ja?
Ja, hallo, also es gibt ja den in der Kelvin-Timeline, der ist wenigstens schnucklig.
Ja, okay. Das ist wahr. Aber worüber wir noch reden müssen, ist diese Folge mit dem Übersetzungsproblem, weil die ist einfach großartig. Aus meiner Sicht ist das die beste Folge überhaupt. Wo es dieses Volk gibt, was nur so in historischen Anspielungen und Metaphern redet.
Du meinst Damok und Jalad?
Ja, genau.
Damok und wo der Universal Translator nicht funktioniert, weil sie die Wörter hinkriegen, aber im Endeffekt reden die nur in Metaphern. Ne?
Ja, genau, das meine ich.
Und dann der andere Captain, ja, Kirk auf die Picard auf den Planeten runterbeamt, ja, und die beiden dann dort alleine miteinander anfangen zu kommunizieren.
Ja, genau, und dann lernt Picard irgendwie diese ganzen Metaphern und die historischen Hintergründe zu den Metaphern und so. Und dann können die plötzlich.
Also kann er dann reden.
Ja, genau, dann kann er halt mit dem reden und klärt dann irgendwie das diplomatische Missverständnis, was die hatten am Ende.
Ja.
Und das ist.
Ist er nicht. Stirbt er nicht?
Ja, stimmt, der Captain stirbt dann und dann muss Picard irgendwie erklären, dass dieser Captain gestorben ist, da auf diesem Planeten unten.
Ja, irgendwas, als die Mauern fielen.
Ja, genau. Und ich finde, das ist so eine schöne Folge, weil die so viel über Sprache sagt. Also und darüber, wie viel Kontext man teilweise braucht, um Sprache zu verstehen.
Ja, also was, und das Schöne ist, wir haben uns jetzt, wir reden so eine Stunde darüber und wir sind noch nicht so richtig drauf gekommen, aber The Next Generation macht dieses philosophische Ding viel, viel mehr, ne? Also es geht immer, es gibt unheimlich viele Folgen, die Dinge einfach auch irgendwie so nochmal philosophisch aufarbeiten, ne? Wo dann halt am Ende Picard wieder mit so einer Rede steht. Ja.
Ja, es gibt ja auch diese Folge, wo Picard irgendwie ein ganzes Leben als so ein einfacher Mann irgendwo lebt und dann lernt, Flöte zu spielen und so am Ende diese Flöte behält und ja, solche Folgen, finde ich, eigentlich sind die Stärke von Next Generation. Also das ist vielleicht nicht jedermanns Ding und andere Leute wollen gerne große Raumschlachten sehen, aber ich finde eigentlich, die philosophischen Folgen sind die besten.
Ja. Ich finde es auch ganz spannend, dass es im Endeffekt in so einem wöchentlichen Rhythmus läuft, ne? Du hast dann halt immer wieder Monster of the Week. Ja, aber du hast halt auch solche Sachen wie, ja, wir stellen halt hier jetzt mal so am Beispiel die große Sache. Das gab's ja in der Originalserie auch schon, ne? Mit diesen Aliens zum Beispiel, die unterschiedliche Farben, die Reihenfolge von Farben im Gesicht hatten. Mhm. Und so. Ja, und das hat dann auch so seine Spur hinterlassen. Und deswegen glaube ich, ist auch, also um jetzt zum Beispiel die, ne, es gibt ja jetzt als so eine größere Nachfolge gab es dann diese Filme und nach den Filmen gibt es jetzt Picard. Und vielleicht mal, bevor wir dann irgendwann vielleicht nochmal über Picard reden, das, was mich bei Picard dann doch stört, ist, das ist, der Mann ist da irgendwie jetzt alt, ja.
Ja.
Und es ist die ganze Zeit so ein Action-Dingsbums, ja. Es ist die, in der, die erste Staffel hatte noch ein zentrales philosophisch-menschliches Problem, die zweite Staffel nicht. Und sie lösen es am Ende mit einem Ass-Pull auf, der dich aufregen wird.
Okay.
Ja, also das wird dich, glaube ich, aufregen. Aber das teste ich dann.
Okay, das testen wir, ja.
Ja.
Zweifelsfall kannst du dann aufnehmen, wie ich mich aufrege oder so. Während wir das gucken.
Ja, ich weiß noch nicht, ob wir nicht mal irgendwie für das Publikum das tatsächlich machen, dass wir uns beide mit Lavalier-Mikrofone angucken, dass ihr dann mitgucken könnt. Aber auf der anderen Seite würde ich im Zweifel ganz viele Sachen rausschneiden. Ja, das weiß ich nicht. Ja, vielleicht irgendwann mal so auf dem, weißt du, wenn es mal wieder Kongress gibt, das als interner Kongress-Workshop, betreutes Star Trek gucken.
Ja, das wäre doch mal was.
Ja. Das, liebes Publikum, das ist nur eine Idee, kein Versprechen und keine Ankündigung. Ja, klar, gut.
Nee, jetzt müssen wir das machen. Das hast
Nein.
du gesagt.
Nein.
Okay.
Hallo. Du solltest dir solche Türen offen lassen. Ja. Okay.
Wenn wir es nicht machen, das ist deine Schuld. Dann kann ich sagen, ich wollte das machen, aber Thomas wollte leider nicht. Es tut mir so leid. Es ist nicht meine Schuld.
Etu, Brute. Ja. Ich finde es dazwischen viel liebevoll, mir immer alle in den Rücken fallen.
Ich weiß nicht, du eignest dich irgendwie gut dafür, glaube ich.
Du meinst, ich habe einen breiten Rücken, der kann das aushalten.
Mhm.
Mhm. Na, danke. Okay. Na dann, liebes Publikum. Ich glaube, wir haben The Next Generation durchaus durchgehend besprochen.
Mhm.
Dann wünschen wir euch alle einen schönen Juni in dem Fall. Und im Juli bewegen wir uns an ein Wurmloch und dümpeln darum. Ich freue mich schon.
Ja, das wird schön.
Ich glaube, wir können das jetzt schon ankündigen, ne? Deep Space Nine ist, glaube ich, so unsere Lieblingsserie.
Ja,
ja,
das kann man schon so sagen.
Ja. Na dann, gucken wir mal. Tschüss.
Tschüss.